Ja, morgen ist Silvester und passend dazu sprechen wir über einen Fall, der sich in einer Silvesternacht zugetragen hat. Deswegen sagen wir der Silvestermörder, Bernd G.
Ja, willkommen bei Im Kopf des Verbrechers. Und wir beschäftigen uns mit einem besonderen Fall. Silvester 2015 passiert das Ganze. Die ganze Welt feiert, aber ein Mann sitzt alleine zu Hause, Bernd G., 53 Jahre alt, ein einsamer Mensch, er lebt allein in seinem Haus. Freunde, die mit ihm ins neue Jahr hinein feiern, gibt es keine, aber draußen vor der Tür, da feiern die Menschen, da wird sich gefreut, da wird angestoßen, gelacht, geböllert, und das ist das, was ihn absolut auf die Palme bringt.
Ich weiß nicht, Joe, ob du schon mal alleine Silvester gefeiert hast. Ich schon, ich fand es jetzt nicht so schlimm, aber für diesen Mann, glaube ich, war das wirklich so ein Zeichen, ganz abseits zu sein. Also die Freude der anderen hat ihn wahnsinnig gestört und belästigt.
Ja, ich glaube, es ist ein einsamer Mann, der natürlich auch anders als du und ich schlecht damit umgehen kann, dass alle anderen Freude haben und Spaß haben, aber er hat halt keinen Spaß. Und einiges spricht dafür, dass er halt eben auch mit seinen Gefühlen nicht zurechtkommt. Das unterscheidet ihn von dir und mir. Und dass er irgendwann mal im Laufe der Nacht sich sukzessive von einer Minute zur nächsten immer weiter in eine Spirale von Wut und Zorn und Hass auf all die, die draußen feiern, steigert.
Ja, und ich meine, wir kennen das ja, das ist ja die Silvesterknallerei, ist ja sehr lange, also steigert, es findet irgendwie nie ein Ende, ne? Und immer noch böllert jemand und es böllert und das macht natürlich auch, irgendwie steigert seine Wut auch noch, weil es einfach nicht aufhört. Und es kracht tatsächlich um 1 Uhr wieder und da dreht er durch.
Ja, ich glaube, das ist so jemand, dem ist schon alleine zu viel, dass überhaupt alle anderen feiern. Und die anderen freuen sich auf ein neues Jahr, verabschieden das Alte, freuen sich auf das Neue. Und für ihn gibt es keine Freude auf irgendein neues Jahr. Und die Tatsache, dass es Menschen auf der Straße gibt, die einfach mit großer Freude und befreit böllern und Spaß haben und gar nicht genug davon kriegen können, ist für ihn irgendwo sozusagen der Stachel im Fleisch. Jetzt reicht es. Das jetzt übertreiben sie, das ist zu viel. Und er kann das auch nicht nachvollziehen, weil die Empathie zu haben, sich für andere zu freuen, auch wenn man selbst vielleicht gerade nicht so sehr viel Freude in seinem Leben hat, die ist ihm abhanden gekommen.
Ja, und wir würden jetzt wahrscheinlich sagen, okay, wenn wir genervt sind, Silvester, irgendwann ist gut, dann Oropax rein und schlafen. Bernd G. allerdings nimmt eine Pistole, schießt auf die feiernden Menschen und trifft ein 11-jähriges Mädchen in den Kopf, Angelina, ein Mädchen, das mit seiner Familie in der Nachbarschaft in diesem kleinen Dorf wohnt.
Naja, das ist, natürlich ist das heftig, muss man sagen, weil er halt offenbar wahllos irgendwie einfach seine Wut kanalisiert, ballert halt eben scharf. Alle anderen haben Böller und machen Krach, aber er will, dass Ruhe ist. Er will, dass Ruhe ist, dass aufgehört wird zu feiern. Und deshalb schießt er scharf. Er hat Waffen zu Hause, war lange Zeit sogar in einem Schützenverein. Und aber da muss man auch sagen, den Verein hat er lange nicht mehr besucht. Offenbar hat auch keiner mehr nach ihm gefragt. Also es ist ein Mensch, der sich kontinuierlich zurückgezogen hat. Und jetzt irgendwie explodiert er. Eine explosible Mischung aus Frustration, Depression und Hass und Wut entlädt sich, indem er halt eben scharf schießt und trifft dieses Kind in den Kopf. Und das ist nicht mehr zu retten, obwohl die Ärzte alles versuchen, ist das Kind nicht mehr zu retten und es stirbt. Und natürlich kann man sich vorstellen, wenn plötzlich irgendwie auf der Straße alle feiern noch ein 12-jähriges Kind zusammenbricht, dann ist natürlich sofort das Entsetzen.
Ja, aber zu Anfang hat gar niemand, natürlich, man rechnet ja nicht, dass so etwas passiert. Das Kind ist zusammengebrochen, aber keiner wusste zu diesem Zeitpunkt, weshalb eigentlich. Ne? Also man dachte vielleicht irgendwie ein Schwächeanfall oder so. Und die Umstehenden haben den Notarzt alarmiert. Sie kam ins Krankenhaus, wurde mehrere Stunden notoperiert, ist aber dann tragischerweise verstorben. Und das natürlich auch, wenn man sich vorstellt, ne, für die Eltern.
Naja, gut, das ist ja, man rechnet ja mit, sowas kann man nicht rechnen. Plötzlich bricht ein Kind auf der Straße zusammen, eben wurde noch gefeiert, natürlich wird geböllert und man hört keinen Schuss oder sowas, sondern mitten in diesen ganzen Krach hinein bricht ein Kind zusammen und man muss erst, braucht eine gewisse Zeit, um zu realisieren, nein, das ist getroffen worden, es ist erschossen worden. Und dann denkt man noch, okay, irgendwie, es ist vom Böller ein Projektil abgeflogen oder irgendwas ist passiert, aber dass jemand scharf geschossen hat, aus dem Hinterhalt, mehr oder minder, wahllos scharf geschossen hat, das realisiert ja erstmal keiner. Das wird erst klar in dem Moment, wo die Ärzte halt eben in der Notoperation ein Projektil aus dem Hirn des sterbenden Kindes herausholen. Und dann ist plötzlich klar, nein, das ist kein Unfall. Da ist jemand irgendwie mit einer scharfen Waffe zugange gewesen. Und da fragt man sich natürlich, okay, woher konnte der Schuss kommen? Und das war die erste Recherche herauszufinden. Gibt es irgendwie eine Hülse, die zu diesem Projektil passt? Gibt es irgendwie Zeugen, die berichten können, aus welchem Winkel oder aus welcher Ecke möglicherweise jemand einen Schuss gehört hat? Was natürlich in so einer Silvesternacht schier ein Ding der Unmöglichkeit ist. Woher willst du wissen, wo es nochmal gekracht hat? Und alles andere ist lauter als der Schuss. Und also für die Polizei war es erstmal natürlich eine Wahnsinnsaufgabe und für die Menschen, die es miterleben mussten, war es natürlich auch das blanke Entsetzen.
Ja, ja, und keiner hat geahnt zu diesem Zeitpunkt, dass sich der Täter nur wenige Meter ja vom Tatort entfernt in seinem Haus verschanzt hat. Ne? Ein ruhiger, unauffälliger Nachbar, der aber auch ganz eiskalt danach mit angesehen hat, wie die Familie leidet. Ja, die Eltern leiden. Kann es sein, dass ein Kind stirbt und eine ganze Familie leidet, weil ein Mann wütend über eine Ruhestörung ist?
Also ich denke, bei diesem Täter handelt es sich um einen Mann, der alle Anzeichen einer depressiven Entwicklung zeigt. Er ist frustriert, er hat sich von den Freunden abgewandt, er geht nicht mehr in den Verein, er ist sehr zurückgezogen und in diesem Rückzug erlebt er sich natürlich auch noch als hilflos, als ohnmächtig und draußen tobt der Bär. Draußen freuen sich die Menschen. Das genaue Gegenteil seiner Lebenserfahrung findet gerade vor der Tür statt. Der genaue Gegenentwurf all dessen, was er spürt und fühlt, findet vor der Tür statt. Er hat keinen Grund zur Freude und draußen freuen sich die Menschen. Und wir wissen von depressiven Entwicklungen bei Männern gerade, dass einige von diesen Depressiven A, entweder sich selbst umbringen oder B, das ist auch eine bekannte Entwicklung, halt selbst dann plötzlich in eine explosive Mischung von Gewalt hineinkommen, aus Wut, Zorn, Hass auf die anderen dann reagieren und dann halt eben töten.
Ist es sind Männer anders depressiv als Frauen?
Ja, man weiß, dass Männer eher dann halt in der Depression dazu neigen, halt eben auch dann gewalttätig zu werden. Also, dass sie ihre Affekte kanalisieren im Sinne von Gewalt gegen Sachen oder Gewalt gegen andere Menschen. Das ist eine relativ ja, neuere Erkenntnis aus der Forschung zur Depression. Gut, das entschuldigt gar nichts, nur weil er ein scheiß Leben hat, berechtigt ihn das nicht, ein Leben zu vernichten. Aber es ist halt so, dass das irgendwie eines kommt zum anderen und zum nächsten und zum nächsten. Und es ist halt eben auch so symptomatisch, dass es da passiert, wo ja, wo man am wenigsten, wo man denkt, jetzt will er diese Chance, diese Silvesternacht, der Jahreswechsel, es kommt das neue Jahr, die Menschen feiern. Und das ist für ihn der Moment, wo das fast zum Überlaufen kommt. Das hält er mit seinen Affekten nicht mehr aus. Und die Waffen liegen da. Und anstatt sie gegen sich selbst zu richten, was wahrscheinlich auch denkbar gewesen wäre, geht er vor die Tür und schießt auf umstehende Menschen und trifft dieses Kind. Ob er vorweg realisiert hat, dass er auf ein Kind anlegt und schießt, das weiß ich nicht genau. Aber jedenfalls, er will Entsetzen produzieren. Er will, dass es den Leuten genauso schlecht geht, wie er sich gerade selber auch fühlt. Die sollen halt eben sich endlich sozusagen so fühlen, wie er das Ganze sieht. Und er ist ein kranker Mann. Wir wissen, dass er ohnehin auch schon also gezeichnet war von Erkrankungen. Wir wissen, dass die Familie ihn verlassen hat. Die Frau ist schon lange weg.
Ja, die Lebensgefährtin hat ihn verlassen und den Sohn auch mitgenommen, an dem er sehr gehangen hat. Also die Familie ist schon zerbrochen und er ist krank. Verschiedene Organe sind betroffen, also wird nie wieder ganz gesund werden. Das ist natürlich auch nochmal so eine körperliche Beeinträchtigung, die Hilflosigkeit ja auch irgendwie schafft. Aber man muss auch sagen, er hätte sich ja natürlich auch Hilfe suchen können.
Absolut.
Ja, also natürlich. Es gibt ja gegen Depressionen, heutzutage ist das ja...
Na gut, das Problem ist, dass die Menschen oftmals in dieser depressiven Entwicklung halt den Zeitpunkt verpassen, sich Hilfe zu holen, weil sie gar nicht schnallen, dass es eine Erkrankung ist. Das wird ja, wenn man keine Freunde mehr hat, die einem sagen, hey Bernd, was ist los mit dir, du solltest dir Hilfe holen. Wenn keine Frau da ist, die ihren Mann sagt, so halte ich das nicht länger mit dir aus, du gehst jetzt gefälligsterweise zum Spezialisten, dann bleibt man alleine und dann wird die Spirale weitergedreht und dann ist dieser Zeitpunkt leider Gottes versäumt, weil keiner da ist. Und Männer zum Arzt zu kriegen, ist ohnehin eine schwierige Kiste. Ja? Also selbst wenn sie Freunde und Lebensgefährtinnen haben, ist es ja schwer. Geschweige denn, wenn sie dann vereinsamt sind und ohnehin das Gefühl haben, ihnen ist nicht mehr zu helfen. Und dann noch so eine körperliche Beeinträchtigung, die einen ohnehin nochmal mit der Nase darauf führt, dass das Leben endlich ist und bald vorbei sein wird. Und dann nerven da draußen noch irgendwelche Leute, ja, und feiern. Furchtbar.
Ja, diese gute Laune, das symbolisiert ja auch etwas, ne? Etwas, an dem er nicht mehr teilnehmen kann oder will, ne?
Ja, er sitzt sich außerstande, er kann es nicht, aber er will es auch nicht mehr. Und ich meine, da wo alle anderen sich auf neues Jahr freuen, da wird durch seine Angeschlagenheit, wird das zu einer Nacht des Todes und des Entsetzens für alle anderen. Er will irgendwie so eine Form von Ruhe. Das sind die Ruhestörer, diese Typen da draußen.
Also er wehrt sich, oder?
Naja, das ist ja in seiner Denke, in seinem Kopf ist es wie etwas wie Notwehr. Ja, sie nötigen ihn und er setzt sich jetzt zur Wehr. Jetzt muss Schluss sein. Ich bringe euch jetzt da draußen endlich zum Schweigen. Haltet das Maul, hört auf zu böllern. Lasst mich in Frieden. Lasst mich in meinem Scheißelend hier sitzen. So ein bisschen muss man sich das vorstellen.
Und dafür nimmt er in Kauf, dass er ein Kind tötet. Also im Prozess war die Sachverständigen haben gesagt, also diese tödliche Kugel war kein Querschläger, sondern traf das 11-jährige Mädchen direkt. Und sie sagen auch, es ist klar, dass sich der Schütze bewusst so im Schatten des Hauses postiert hat, dass er von den Menschen auf der gegenüberliegenden Straßenseite nicht wahrgenommen werden konnte. Also heimtückisch auch, ne? Und es kann keinen Zweifel geben, heißt das im Prozess, dass er die Arglosigkeit des Mädchens also bewusst ausgenutzt hat.
Naja gut, was sonst? Also Das Mädchen steht da völlig arglos in der Landschaft und rechnet mit, darf mit allem rechnen und nicht, dass so ein wahnsinniger Heckenschütze sozusagen anfängt rumzuschießen. Ob er das Mädchen bewusst ausgesucht hat, ob bei ihm überhaupt im Kopf das so abgelaufen ist, da ist, wen, auf wen schieße ich jetzt? Schieße ich jetzt auf einen Mann? Schieße ich auf eine Frau? Schieße ich auf ein Kind? Ich glaube, das war ihm scheißegal in dem Moment.
Ja, das hat man auch, das kam auch im Prozess nie raus. Warum sucht er sich das Kind aus?
Ja, also man könnte darüber nachdenken, dass er sagt, ich will das Maximale an Entsetzen herstellen, weil wenn er ein Kind wäre, auf ein Kind schießt, ist natürlich nochmal, das ist nochmal natürlich ein stärkeres Signal. Das Entsetzen wird noch größer, als wenn ein Erwachsener umfällt, wenn ein Kind plötzlich umfällt und schreit. Oder ob er sich das bewusst ausgedacht hat oder ob er einfach nur das Naheliegendste, was sich am wenigsten bewegt hat oder sowas, sich ausgesucht hat. Ich glaube, in dem Moment hat er nicht viel nachgedacht, sondern er wollte einfach jetzt irgendjemanden anschießen, erschießen oder wie auch immer, um halt alle davon abzuhalten, jetzt weiter zu feiern. Er wollte das blanke Entsetzen herstellen, da bin ich mir sicher. Er wollte einen starken Moment, ein starkes Zeichen setzen. Und da war dieses Kind halt das beste Ziel, um dieses Entsetzen zu produzieren, was ja auch gelungen ist.
Ja, die Polizei hat dann natürlich alle registrierten Waffen und ihre Besitzer, die da in der Gegend gewohnt haben. Es ist eine kleine 450-Seelengemeinde in Bayern. Natürlich alle überprüft, auch Bernd G., aber er hat alles geleugnet, obwohl er ja er hatte vier registrierte Waffen, die er offiziell auch haben durfte als Mitglied dieses Schützenvereins. Aber er weiß natürlich auch, als Amateurschütze weiß er, dass jede Kugel eindeutig einer Waffe zugeordnet werden kann. Also es ist ja irgendwie klar, dass man ihm draufkommt, ne? Aber selbst das bringt ihn nicht zu einem Geständnis. Und die Mutter des Mädchens hat sich dann auch im Fernsehen, in der Öffentlichkeit sehr emotional an den Täter appelliert, sich zu melden, ne? Sehr unverständlich ist, dass er da auch nicht reagiert hat. Er hat das einfach komplett verdrängt. Dachte er denn, er kommt irgendwie davon?
Nein, das ist auch ein Zeichen, so ich denke, ist auch ein Zeichen dieser persönlichen Entwicklung hinein in so einer Depression mit allen Veränderungen der Persönlichkeit. Da ist Verdrängen angesagt, nicht wahrnehmen, Kopf in den Sand, hoffen, dass es irgendwie vorbeigeht oder wie auch immer. Aber selbst aktiv werden im Sinne von sich dieser Tat stellen, sagen, hey, das habe ich getan, ich bin für dieses Entsetzen verantwortlich. Nein, er ist immer noch mit sich beschäftigt. Aber für ihn ist es wie im Tunnel. Er lebt in seinem Tunnel und was außen stattfindet, das unangenehm ist, das verdrängt er. Er sieht, hat nur die Antenne für sich, für sein Leid, sein Elend, sein Scheißgefühl. Aber dass es andere Leute gibt, die noch schlimmeres, beschisseneres Gefühl haben, das registriert er gar nicht. Er ist, wie gesagt, mit sich, in sich gefangen und deshalb, er weiß, man wird ihm das nachweisen können. Er lässt doch die Waffe nicht verschwinden, das könnte er auch machen oder sowas. Könnte ja die Waffe verschwinden lassen, wäre ja naheliegend. Aber es ist ihm egal. Er hat das Schicksal sozusagen in gewisser Weise noch nicht mehr herausgefordert. Er hat reagiert und jetzt wartet er ein Stück weit stumpf, dass es auf irgendeine Weise an ihm vorbeizieht, wenn er Glück hat, wenn er Pech hat, halt nicht. Dass er sich nicht meldet, trotz des emotionalen Appells dieser Mutter, die sagt, es kann doch nicht sein, dass jemand 12 Tage lang irgendwie nicht reagiert, auf nichts reagiert. Oder sich zumindest irgendwie in irgendeiner Weise zu erkennen gibt. Man wusste ja nicht, woher ist der Schuss gefallen. Es gab kein Motiv. Überleg mal, das ist so eine Tat ohne jegliches erkennbare Motiv. Ja. Es gibt, da fällt ein Kind um, als hätte also auf Tontauben schießen können oder sowas. Ja. Es gibt keine Beziehungsperson, es gibt keine Beziehungstat, es gibt nicht ein Bekennerschreiben, es gibt nichts. Ja, es wird einfach ein Heckenschüsse, wie so ein Sniper schießt irgendwo, ohne dass man weiß, warum hat er sich dieses Kind ausgesucht? Und das macht den Eltern natürlich einen wahnsinnigen Film. Aber er ist halt mit sich, er verleugnet die Realität, die ist nicht da.
Ganz schlimm, auch sein Sohn kommt zu ihm, ne, und sagt, Papa, warst du das? Hast du geschossen? Und er sagt dem Sohn natürlich auch, nein, ich war es nicht. Obwohl er weiß, es ist eine Sache von Tagen, lügt er ihn nochmal an. Da zerbricht ja so eine Familie auch nochmal.
Na gut, da macht sich der Sohn, der schon lange Jahre keinen Kontakt mehr zu seinem Vater hat, macht sich nochmal auf, um ihn dann irgendwie zur Rede zu stellen. Das ist natürlich auch ein sehr emotionaler Vorgang. Stell dir mal vor, der kam ja nicht jeden Tag. Jetzt kommt dieser Sohn mal nach Hause und sagt, Papa, hast du dieses Kind erschossen? Und der verloren gegangene Sohn guckt dich dabei fragend an und du guckst zurück und du willst das nicht wahrhaben. Willst du dem in diesem Moment sagen, ja, ich war einsam, auch weil du weg warst, weil ihr mich verlassen habt und deshalb habe ich gemordet, deshalb habe ich auf ein Kind geschossen. Das kann er nicht.
Ja, kann deshalb sagt er dann, nicht. Hast du völlig
nein,
recht.
Nein, ich war es nicht. Solange man ihn nicht sozusagen mit diesen Tatsachen maximal konfrontiert, wird er diese Tat einfach abspalten. Das ist etwas, das spaltet er komplett ab.
Aber im Endeffekt natürlich überführt ihn seine Waffe. Ne? Also nach wenigen Tagen verhaftet die Polizei ihn und er muss sich jetzt irgendwie dieser Tat stellen. Der Familienvater, der ein Kind getötet hat.
Ja, das ist leider Gottes so, dass das kein Ausschlussgrund ist, wenn man selbst Familienvater ist, dass man da es nicht übers Herz brächte, auf fremde Kinder zu schießen. Das ist sicherlich, dieser Typ ist kein natural born killer. Es ist eher ein Mann, der war auch früher nicht aggressiv oder ist auch nicht psychopathisch veranlagt. Aber es ist die wirklich tragische Entwicklung einer Depression eines Menschen, der halt sich keine Hilfe sucht, dann letztendlich mit diesen negativen Affekten dieser depressiven Entwicklung nicht umgehen kann und letztendlich aus in der Entwicklung eines eigenen verfuschten, tragischen Verlaufes seines Lebens halt eben zur Tragödie einer anderen Familie wird.
Also er selber sagt bei seiner Aussage vor Gericht dann auch, er hat aus Verärgerung geschossen, aus Wut über den Lärm der Silvesterknallerei. Das ist seine Aussage.
Na gut, das ist die Bagatellisierung. Das ist, sage ich mal, ja, so hat er es empfunden. Aber was alles im Vorfeld dazu beigetragen hat, dass er geschossen hat, Das war der Auslöser, der Lärm, das Silvesterfeuerwerk, das war der Auslöser. Aber der Grund, das ist in der Entwicklung der Jahre davor zu suchen gewesen. Der Grund, der war schon lange da, der Auslöser war Silvesternacht. Das hätte jeder andere Grund sein können, was weiß ich, ein lautes Geräusch am Flur, ein Kinderwagen, der zu laut irgendwie durchs Treppenhaus bewegt wird oder irgendeine harmlose Geschichte. Spielende Kinder am Fußballplatz, am Spielplatz in der Nähe. Er hat nur einen Trigger gesucht und gebraucht, um das auszulösen. Und das ist das Aberwitzige, einfach zu wissen, dass es viele dieser einsamen, depressiven Menschen gibt, die irgendwie an frohen Feiertagen oder an Silvester einsam in ihren Wohnungen sitzen und eine Waffe haben. Das macht mir ein Stück weit Angst, ehrlich gesagt.
Bernd G. wird zu einer Gefängnisstrafe von 12 Jahren verurteilt. Er hat sich auch bei den Eltern des kleinen Mädchens entschuldigt, aber das ist natürlich auch kein Trost, weil die Mutter sagt da völlig zu Recht, na gut, er hat 12 Jahre, aber ich habe lebenslang. Lebenslang wird meine Tochter nicht mehr bei mir sein und ich werde lebenslang leiden. Ansonsten zeigt er keine Gefühlsregung, also er steht auch nicht auf bei der Urteilsverkündung oder so, ist da ganz...
Na gut, es ist das Bild eines gebrochenen Mannes. Also dass er keine Gefühlsregung zeigt. Ich stelle mir vor, für ihn ist das im Endeffekt der Offenbarungseid einer krankhaften Entwicklung. Und es ist natürlich ganz hart zu sagen, gut, dass mein Leben beschissen läuft. Dafür trage ich ein Stück weit ja auch selber Schuld. Aber indem ich dann noch das Leben anderer vernichte und Angehörige zeitlebens in Trauer und Wut und Angst und Entsetzen stürze. Das ist schon auch schuldhaft, muss man sagen. Da ist Schluss dann mit, das als krank und er war zurechnungsfähig, absolut zurechnungsfähig, muss man sagen. Und deshalb ist er schuldig in einer ganz besonderen Weise. Und ich finde, er ist mit 12 Jahren dann noch relativ gut weggekommen. Aber was du sagst, ist ja richtig. Die Eltern dieses Kindes sind lebenslang damit konfrontiert. Aber er auch. Ich glaube, die Depression, die er vorweg hatte, hätte man vielleicht noch behandeln und heilen können. Aber was er jetzt getan hat, das ist nicht mehr zu therapieren und ist auch nicht mehr wieder gut zu machen.
Ich denke, die Strafe hat für ihn schon während der Verhandlung begonnen, weil es war eine öffentliche Verhandlung und natürlich wird er, der sich ja total zurückgezogen hat, der nicht mehr aus seinem Haus rausgehen wollte und nicht mehr in die Öffentlichkeit wollte, wird jetzt so, das muss ja wie ein Gewaltakt gewesen sein auch, ne?
Ja, für ihn ist es natürlich nochmal, er wird in die Öffentlichkeit gezerrt, sein Gesicht wird dargestellt, er ist als Mörder und Täter gebrandmarkt obendrein noch. Und diese Bilder werden ihn nie verlassen. Davon gehe ich aus. Und im Endeffekt, es ist sein Gewissen, das Wissen um das, was er getan hat, was ihm den Rest seines Lebens auch zur Hölle werden lässt.
Ja, die Mutter hat tatsächlich, also im Gerichtssaal, als er rausgeführt wurde nach dem Urteil, hat die Mutter ihn angeschrien und geschrien, du sollst in der Hölle schmoren. Ne? Nur fragt man sich natürlich, wird die Hölle für ihn sein? Wird er das tatsächlich an sich ranlassen?
Also so wie ich diesen Mann einschätze, es ist schon jemand, wie gesagt, es ist kein psychopathischer Täter, der eiskalt mordet, der Lust beim Morden empfindet, sondern es ist wirklich die Entwicklung einer schweren Depression. Und insofern wird dieser Mann wirklich Zeit seines Lebens jedenfalls in der Hölle schmoren. Und wenn man religiös ist, auch darüber hinaus.